NDR Info. Echo des Tages.
Freiwillig unterschrieben, Internetprovider üben die Zensur. Optimismus verschrieben, SPD gibt sich Regierungsprogramm. Verbrechen gestanden, Vierfachmord von Eislingen aufgeklärt und halbherzig reagiert. Kritik in den USA an Straffreiheit für CIA-Folterer. Das und mehr sind die Themen heute im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Rüdiger Mark. Ein rotes Stoppschild soll in Zukunft dafür sorgen, dass wer auf Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten will, das nicht mehr kann. Zumindest soll es schwerer werden. Wer seinen Internetzugang bei der Telekom hat, bei Kabel Deutschland, Alice, Vodafone oder O2, der soll in Zukunft das Stoppschild sehen, wenn er eine Kinderpornoseite anklicken will. Die Maßnahme ist nicht unumstritten. Erstens sind die Sperren leicht zu umgehen und zweitens befürchten Datenschützer, das ist der Anfang von der Zensur des einstmals freien weltweiten Netzes. Jedenfalls haben die Internetprovider heute eine freiwillige Verpflichtung in Berlin unterschrieben. Von dort Peter Mücke.
Für Familienministerin von der Leyen war die Vertragsunterzeichnung heute Vormittag ein Triumph.
Wir erleben heute ein gutes Ende einer schweren Verhandlungszeit mit viel organisiertem Widerstand. Denjenigen, die heute den Weg gemeinsam mit uns gehen, danke ich. Und ich zolle Ihnen ausdrücklich meinen Respekt für Ihren Mut.
5 große Internetanbieter, die zusammen 3/4 des deutschen Marktes abdecken, hat sie in monatelangen Verhandlungen zu einer Selbstverpflichtung bewegen können. In spätestens einem halben Jahr wollen sie Internetseiten mit kinderpornografischem Material sperren.
Unserer Meinung nach kann es nicht angehen, dass in unserem Land dieser schwere Missbrauch von Kindern scheinbar selbstverständlich abrufbar ist. Und deshalb sagt heute die Politik gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Internetwirtschaft der Kinderpornografie im Internet konsequent den Kampf an.
Die Hauptrolle bei diesem Kampf soll das Bundeskriminalamt übernehmen. Die Beamten in Wiesbaden sollen Hinweise aus dem In- und Ausland zusammentragen. BKA-Chef Zirke.
Das BKA wird zukünftig Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten in einer sogenannten Sperrliste mit fortlaufender Aktualisierung erfassen und den Internet-Service-Providern zur Verfügung stellen.
Die Provider sperren dann diese Seiten. Bei einigen soll ein rotes Stoppschild erscheinen, das Internetbenutzer warnen soll, dass sie sich möglicherweise strafbar machen. So auch bei der Deutschen Telekom. Deren Vorstandschef Obermann mahnte allerdings eine schnelle rechtliche Regelung an.
Wir begrüßen das, dass sich die Bundesregierung bereits in der kommenden Woche mit einem Gesetzesentwurf im Kabinett befasst, beziehungsweise ihn beschließen will, der allen Beteiligten mehr Rechtssicherheit gibt im Kampf gegen Kinderpornografie, denn das ist notwendig.
Andere Internetanbieter haben aus diesem Grund den Vertrag nicht unterzeichnet. Sie befürchten Schadenersatzklagen für den Fall, dass sie den Zugang zu einer legalen Seite sperren. Eine Befürchtung, die Ministerin von der Leyen für ungerechtfertigt hält.
Die volle Haftung dafür, dass die richtige Seite gesperrt wird, liegt bei uns, beim Bundeskriminalamt.
Vor der Vertragsunterzeichnung demonstrierten rund 150 Mitglieder eines Arbeitskreises gegen Internetsperren und Zensur. Darunter auch ein Verein von Missbrauchsopfern und der Chaos Computer Club. Sprecherin Konstanze Kurz.
Wenn man das mit der realen Welt vergleichen will, kann man sich vorstellen wie ein Kiosk, der Bilder und Filme anbietet, offen zum Verkauf, die kinderpornografisches Material sind. Und was die Ermittler hier tun, ist nicht etwa den Kiosk zu schließen und die Betreiber zu belangen, sondern man stellt eine spanische Wand davor und macht noch ein Schild dran, wo steht, hier gibt es kinderpornografisches Material.
Sie befürchtet, dass die Listen schon bald im Internet veröffentlicht würden, quasi als Surfanleitung für Pädophile. Außerdem seien die geplanten sogenannten DNS-Sperren relativ einfach zu umgehen. Ministerin von der Leyen setzt jedoch auf die abschreckende Wirkung der Maßnahmen auf die große Mehrheit.
Die DNS-Sperren sind für die große Masse ein Ende, eine Sackgasse, über die sie nicht hinwegkommen. Wir wissen aus den Untersuchungen, dass es rund 80% sind, die normalen Nutzer des Internets sind und die nicht diversierten, damit auch geschulten Schwerpädokriminellen sind, die aktiv suchen.
Doch Datenschützer warnen bereits, die Vereinbarung öffne der staatlichen Überwachung des Internets Tür und Tor. Es werde eine Infrastruktur für Zensur geschaffen.
Der Zugang zu Kinderpornografie soll erschwert werden. Zu diesem Thema hören Sie jetzt auch unseren Kommentar von Sabine Henkel.
Sieh an, die Familienministerin hat sich mit Wirtschaftspolitik befasst. Dabei ist sie zu folgender Erkenntnis gelangt. Nachfrage schafft Angebot. Diese Erkenntnis hat Ursula von der Leyen kurzum zur Rechtfertigung ihrer Initiative gegen Kinderpornografie gemacht. Gäbe es keine Kranken und Perversen, die sich Bilder von misshandelten und vergewaltigten Kindern im Netz anschauten, dann würde auch niemand diese Fotos und Filme aufnehmen und einstellen. So einfach ist das. Also will die Ministerin die Pädophilen per Stoppschild ausbremsen, bevor sie pädokriminell werden. Dieser Ansatz ist richtig. Allerdings muss sich die Ministerin fragen lassen, warum sie erst jetzt auf die Idee kommt. Weil bald Bundestagswahlen sind und Ursula von der Leyen mal wieder als Mutter der Nation auf sich aufmerksam machen wollte, diesen Vorwurf muss sie sich gefallen lassen. Zumal die Vertragsunterzeichnung mit den Internetanbietern auch in der nächsten Woche hätte erfolgen können, wenn sie das Gesetz dazu mit der Justizministerin gemeinsam vorstellt. Dann aber hätte Ursula von der Leyen den Auftritt teilen müssen. Die Showveranstaltung heute ist durchschaubar. Aber sei's drum. Es geht um die Sache und die heißt Kinderpornografie bekämpfen. Nun bemängeln von der Leyens Kritiker, dass die freiwillige Sperrung der kriminellen Seiten nicht viel bringt. Pädophile ließen sich durch ein Stoppschild nicht aufhalten. Denn das ist einigermaßen einfach zu umgehen. Wer nicht nur neugierig ist, sondern zur Hardcore-Szene gehört, nutzt andere Mittel und Wege, um sich Bilder und Filme zu beschaffen. Das alles mag sein. Wer aber zu den Gelegenheits-Usern gehört und nur ab und zu mal diese Seiten anklickt und meint, das sei doch nicht so schlimm, dem wird vermittelt, auch Angucken dieser Verbrechen ist strafbar. Und damit gilt, wenn durch die Initiative auch nur ein einziger Fall von Kindesmissbrauch verhindert werden kann, dann ist es die Sache doch schon wert. Die Familienministerin hat also einen richtigen, wenngleich späten, Anfang gemacht.
Wir bleiben in den Weiten des Netzes. Wer eine Seite anklickt, die gerade eigentlich verboten werden sollte, dem fährt ein Piratenschiff unter vollen Segeln entgegen. Anstelle des Totenkopfes auf der Flagge ist eine altmodische Kompaktkassette zu sehen, darunter in gotischer Schrift The Pirate Bay, die Piratenbucht. Mit Seefahrt hat das Ganze nichts zu tun. Die Piraten, die die Seite besuchen, sind Medienpiraten. Sie wollen an Musik, Videos oder Filme kommen und nicht dafür bezahlen. The Pirate Bay ist eine Internet-Tauschbörse und wird von Millionen Menschen benutzt. Die Macher der Seite kommen aus Schweden und obwohl sie selbst gar keine Inhalte zur Verfügung stellen, sondern eben nur die Möglichkeit, diese zu versenden, sind sie heute von einem schwedischen Gericht ins Gefängnis geschickt worden.
Drakonische Strafen verhängten die Stockholmer Richter. Sollte ihr Urteil Bestand haben, würden in Schweden erstmals überhaupt Raubkopierer ins Gefängnis gehen. Am Ende des weltweit beachteten Verfahrens sei die Kammer überzeugt, dass Suchmaschinen, die zum Aufspüren und zum Austausch von urheberrechtlich geschützten Film-, Musik- oder Softwaredateien dienen, illegal sind, so ein Sprecher. Hier wurden im großen Umfang und mit kommerzieller Absicht Urheberrechte verletzt. Dies war mit einem Jahr Freiheitsstrafe zu ahnden. Die Internetpiraten müssen überdies Schadensersatz in Höhe von umgerechnet rund 3 Millionen Euro an die 33 Nebenkläger von großen Hollywood-Studios, Plattenlabels und Hörbuchverlagen zahlen. Diese hatten im Prozess auf die dramatischen Folgen des massenhaften Diebstahls geistigen Eigentums hingewiesen. Hörbuchproduktionen würden sich beispielsweise kaum mehr lohnen. Unbekannte Künstler hätten kaum noch die Chance, von ihrer Arbeit zu leben. Mit dem Verfahren gegen den weltweit größten Torrent-Tracker, der mit den Werken anderer großes Geld verdiene, wolle man ein Exempel statuieren. Die Angeklagten hatten dem entgegengehalten, dass ihre Technik, die nur der Vernetzung der Nutzer und der Suche nach Dateien zum Tauschen diene, völlig legal sei. Auch machte man sich über die nach Ansicht vieler Beobachter sehr stümperhafte technische Beweisführung lustig. Pirate Bay-Sprecher Peter Sunde gibt sich denn auch weiter kämpferisch. Wir sind ganz gelassen, denn in dieser Sache werden wir durch sämtliche Instanzen gehen. Da sind starke Nerven gefragt. Auch wenn der Server vermutlich längst im Ausland ist, wird nun erwartet, dass Internetoperateure die Seite zumindest für schwedische Nutzer blockieren. Das Urteil könnte, so die Hoffnung der Unterhaltungsbranche, auch die Akzeptanz legaler Plattformen zum Herunterladen von Dateien befördern. Im Einklang mit entsprechenden EU-Direktiven trat in Schweden unlängst ein neues Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums in Kraft, das Internetoperateure im Verdachtsfall verpflichtet, die IP-Nummern von Computern an die Ermittler herauszugeben. Die Internetnutzung war daraufhin in Schweden stark zurückgegangen, hat der Medienexperte Daniel Johansson beobachtet. Ähnliche Effekte waren in Dänemark und den USA zu sehen. Wichtig ist, dass man den Druck aufrechterhält und tatsächlich auch die Raubkopierer überführt. Denn es gibt ja durchaus legale Alternativen, Plattformen wie Pandora in den USA zum Beispiel oder in Schweden Spotify. Johansson muss aber auch einräumen, dass sich das Medienverhalten junger Leute komplett verändert hat. Millionen Nutzer laden tagtäglich über den Computer oder das Handy Musiktitel und Filme herunter und selten bezahlen sie dafür. Solange die Internetpiraten von den allermeisten Nutzern in erster Linie als Rebellen einer globalen Jugendkultur wahrgenommen werden, bleibt das heutige Urteil wohl ein Pyrrhussieg.
Alexander Budde war das aus Stockholm. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ob die SPD nach der Bundestagswahl an der Regierung bleibt, ist zurzeit, sagen wir mal, ziemlich offen. Für Rot-Grün wird es wohl nicht reichen und wenn die CDU irgend kann, wird sie lieber mit der FDP koalieren. In den Umfragen dümpelt die Partei bei 25% oder so und Frank-Walter Steinmeiers Popularitätswerte waren auch schon mal besser. Deswegen verordnet SPD-Chef Müntefering seinen Genossen jetzt Optimismus. Nur so ist es wohl zu erklären, dass das Wahlprogramm der SPD nicht Wahlprogramm, sondern Regierungsprogramm heißen soll. Der erste Entwurf ist jetzt in Berlin bekannt geworden. Gerd Debenbrock hat ihn gelesen.
Die Überschrift ist so kurz, wie der Parteivorsitzende Franz Müntefering die Sätze liebt. Sozial und demokratisch, anpacken für Deutschland. Zweimal drei plakative Worte, sie stehen über dem 57-seitigen Entwurf, den die SPD ausdrücklich nicht Wahlprogramm, sondern Regierungsprogramm 2009 bis 2013 nennt. Damit will die SPD ihren Anspruch untermauern, weiter an der Regierung beteiligt zu sein, und zwar an vorderster Stelle. Frank-Walter Steinmeier soll Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein, heißt es auf Seite 4. Deshalb will die SPD auf jeden Fall nach der Wahl stärkste Fraktion werden. Ihre Inhalte glaubt sie laut Regierungsprogramm am besten mit den Grünen umsetzen zu können. Falls eine Dreierkoalition notwendig wird, soll die FDP ins Boot geholt werden. Die Große Koalition wird als Ausnahmefall angesehen, nicht angestrebt, aber falls andere Konstellationen nicht möglich sind, auch nicht ausgeschlossen. Dann, so heißt es, werde die SPD ihre Verantwortung kennen und entsprechend handeln. Eine klare Absage gibt es an ein Bündnis mit der Partei Die Linke. Das schließt die SPD laut Programm auf Bundesebene für die gesamte nächste Legislaturperiode aus. Wir werden auch keine Minderheitsregierung bilden, die von der Linkspartei geduldet wird, so die Zusage. Offiziell ist das Papier noch ein Entwurf. Morgen werden es Parteivorstand und Parteirat billigen. Am Sonntag wird Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier das Regierungsprogramm auf einem Parteikonvent im Berliner Tempodrom präsentieren. Eindeutig liegt der Schwerpunkt in Zeiten der Wirtschaftskrise auf den sozialen Aspekten, auf der Sicherung der Arbeitsplätze, auf der Steuer- und Wirtschaftspolitik. Dazu gehört das Ziel eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, ohne dass dieser in Euro und Cent fixiert wird. Dazu zählt der 300-Euro Lohnsteuerbonus bei Verzicht auf die Steuererklärung. Dazu gehört die Senkung des Eingangssteuersatzes auf 10%. Ferner wird die Erhöhung des Kinderfreibetrages und die Einführung der Börsenumsatzsteuer versprochen. Die sogenannte Reichensteuer heißt nicht so, sondern wird von der SPD als Bildungssoli verkauft.
Das macht sie bestimmt viel einfacher zu bezahlen. Wir waren das zusammen. Das waren die wichtigsten vier Worte, die die Ulmer Ermittler in den letzten Tagen gehört haben. Das ist ein Verbrechen, das viele Menschen an Ostern erschüttert hat. An Karfreitag wurden ein Heilpraktiker, seine Frau und ihre beiden Töchter in der schwäbischen Kleinstadt Eislingen erschossen in ihrem Haus aufgefunden. Schon bald hatte die Polizei auf den 18-jährigen Sohn als Täter getippt. Jetzt scheint der Vierfachmord aufgeklärt.
Vier Tage nach seiner Verhaftung hat der 19 Jahre alte Freund des 18-jährigen Sohnes der ermordeten Familie ein Geständnis abgelegt. Der Sohn verweigert weiterhin die Aussage. Am Mittwochabend brach der Freund sein tagelanges Schweigen und gab Hinweise auf ein Waffenversteck. Helmut Mauderer, Leiter der Polizeidirektion Göppingen.
Bei dieser Vernehmung hat er in Absprache mit seinem Rechtsanwalt ein Schreiben verfasst, in dem er erklärt hat, dass sich die Waffen aus dem Einbruch aus dem Schützenhaus in einem Versteck in einem ihm zugänglichen Dachboden befinden. Die Tatwaffe und die Tatkleidung habe sein Freund Andreas beiseite geschafft. Und mit Hilfe eines Sprengstoffspürhundes konnten dann noch in einem Waldstück bei Eislingen, konnte dann noch das weitere Depot entdeckt werden.
Darin die beiden Tatwaffen, Kleinkaliberpistolen der Marken Hämmerli und Ruger. Die Ermittler entdeckten in dem Erdloch neben der offenbar bei der Bluttat getragenen Kleidung rund 30 abgeschossene Munitionshülsen. Die Täter hatten alle Hülsen in der Mordwohnung eingesammelt. Der genaue Tatablauf ist noch nicht endgültig geklärt. Die Ermittler gehen von zwei Phasen aus. Demnach sollen die beiden Beschuldigten am Abend vor Karfreitag zunächst die beiden Schwestern des 18-Jährigen im Dachgeschoss der Wohnung erschossen haben. Die Eltern waren zu dieser Zeit außer Haus in einer Gaststätte. Armin Reuter, Leiter der Sonderkommission, erläutert die mögliche Phase 2.
In der Wohnung müssen sie auf die heimkehrenden Eltern gewartet haben, die um 0.30 Uhr etwa die Gaststätte verlassen. Die Eltern wurden direkt im Eingangsbereich der Wohnung angegangen. Auf beide wurde geschossen. Sie befanden sich noch in Straßenkleidung.
Bei der Tat müssen die beiden Beschuldigten mit unglaublicher Kaltblütigkeit vorgegangen sein. Sie feuerten rund 30 Mal auf ihre Opfer, die Eltern und die beiden Schwestern des tatverdächtigen Sohnes, Armin Reuter.
Annemarie und Christine wurden im Dachgeschoss vorgefunden. Die Erstgenannte weist 10 Einschüsse auf, die Christine 9 Einschüsse. Die Pistolen fassen selbst jeweils ein Magazin mit 9 Patronen. Bei Hans-Jürgen, den Eltern, finden sich 8 Einschüsse, bei der Mutter 3.
Der Sohn bestreitet nach wie vor die Mittäterschaft bei den Morden. Er macht derzeit keine weiteren Angaben. Sein Anwalt hat einen Haftprüfungstermin beantragt.
Das war ein Beitrag von Ottmar Degen. Wir zahlen alle zu viel Geld für Strom und Wasser, zumindest gefühlt. Dass es aber beim Strompreis in Deutschland mit dem freien Markt nicht so weit her ist, das vermuten nicht nur wir Verbraucher. Denn egal, ob die Preise für Gas oder Öl fallen oder steigen, der Strompreis kennt seit Jahren nur eine Richtung, nach oben. Kein Wunder, nur eine Handvoll Konzerne beherrschen den deutschen Markt. Das Kartellamt will dem jetzt nachgehen und Gerda Lesing weiß wie.
Bis Anfang Mai müssen die 60 größten Unternehmen der Branche dem Bundeskartellamt in umfangreichen Fragebögen Auskunft über ihre Preispolitik geben. Ziel der Untersuchung ist es, die Preisgestaltung auf der Großhandelsstufe des Strommarktes umfassend zu analysieren. Der Grund? Die Kosten für die Strombeschaffung machen einen wichtigen Teil des vom Verbraucher zu zahlenden Endpreises aus. Die befragten Unternehmen müssen daher zu den Kosten der Stromerzeugung, zum Betrieb ihrer Kraftwerke sowie zu ihrem Angebotsverhalten detailliert Auskunft geben. Hinter der Untersuchung steht der Verdacht, dass Konzerne wie RWE, E.ON, Vattenfall oder NBW ihr Angebot an Strom absichtlich niedrig halten, um die Preise an der Leipziger Strombörse und im Großhandel künstlich in die Höhe zu treiben. Das Kartellamt startet damit erstmals eine sogenannte Sektoruntersuchung im Strommarkt. Sie gestattet es der Behörde, sensible Konzerndaten einzusehen. So will sie die in Deutschland in jeder Stunde erzeugte, angebotene und verbrauchte Strommenge nahezu vollständig erfassen und das Marktgeschehen auf diese Weise möglichst realistisch nachbilden. Die Ergebnisse der Untersuchung können die Grundlage für spätere Auflagen oder Strafen wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln bilden. Die Energieanbieter sind vom Gesetz her zu einer fairen Preisgestaltung verpflichtet. Die Kritik an den großen Stromanbietern wächst. So vermutet das Bundeskartellamt bereits seit längerem Preisabsprachen unter den 4 größten Versorgern, die über den Löwenanteil des Kraftwerkparks und 100% der Netze verfügen und den Strommarkt unter sich aufteilen. So ist es dem Bundeskartellamt schleierhaft, warum die Großhandelspreise für Strom im zweiten Halbjahr 2008 trotz der stark gesunkenen Rohstoffpreise auf dem Niveau des Vorjahres lagen. Auch die Kartellwächter der Europäischen Union interessieren sich immer wieder für deutsche Stromkonzerne. Verbraucherschützer sind davon überzeugt, dass der Strompreis in Deutschland niedriger sein könnte. Sie fordern seit langem, die Stromkonzerne zu zerschlagen, um den Wettbewerb zu fördern und die Preise dadurch zu senken.
Heute hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, BaFin genannt, ein Übernahmeangebot für die Hypo Real Estate Bank gebilligt. Das Übernahmeangebot kommt vom Staat, denn der Bund will die Bank verstaatlichen, in die er schon Milliarden von Euro gebuttert hat. Peter Rochanski.
Die Offerte endet am 4. Mai, genau um Mitternacht. Wer dann das Angebot nicht angenommen haben wird, dem droht die Enteignung. Aber dazu dürfte es, so Robert Minde, Analyst bei der BHF Bank, in den meisten Fällen nicht kommen.
Wir gehen davon aus, dass die überwältigende Mehrheit der freien Aktionäre das annehmen wird. Es gibt ökonomisch auch keine Alternative dazu, unserer Meinung nach. Der Bund zahlt sogar eine leichte Prämie über das, was er gesetzlich zahlen muss. Und die Hypo Real Estate ist auf Standalone-Basis, wie auch schon weitlich diskutiert wurde, nicht lebensfähig. Sie muss gestützt werden vom Bund und der Bund will natürlich 100% der Aktien haben, um auch eine klare Rechtssituation zu haben.
Um dann die Hypo Real Estate völlig umzukrempeln. Umkrempeln heißt, dass die Hypo Real Estate auf ihr Kerngeschäft zurückgeführt werden wird.
Der Bund wird hier sicherlich noch definieren müssen, was das Kerngeschäft ist, wie er sich das vorstellt. Aber es wird sicherlich nicht mehr so sein, dass man hier die großen Engagements weltweit vollführen wird, sondern man wird sich hier sicherlich, ich denke mal, hier primär auf das Inland konzentrieren.
Die Metamorphose, die Umwandlung der Hypo Real Estate dürfte nach Ansicht von Robert Minde auch nicht vom Großaktionär der Bank, dem Milliardär J.C. Flowers, gestoppt werden. J.C. Flowers hält derzeit etwa 20% an der Hypo Real Estate. Nimmt Flowers das Angebot an, verliert er etwa 1 Milliarde Euro. Daher pokert Flowers und denkt bislang noch nicht daran zuzugreifen. Er erwägt sogar, rechtliche Schritte einzuleiten. Doch die dürften nach Ansicht von Beobachtern keinen Erfolg zeitigen. Die Rechtslage sei klar. JC Flowers werde am Ende den Kürzeren ziehen.
Hier ist das Echo der Welt auf WDR 5 und NDR Info. Auf hoher See sind Kapitäne eigentlich verpflichtet, Schiffen und Menschen in Not beizustehen. Wenn ein Kapitän aber Afrikaner oder Asiaten aufnimmt, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, dann kriegt er Ärger. So passiert es auch jetzt wieder. Ein panamaischer Frachter hatte 154 Flüchtlinge in der Nähe von Malta aufgenommen. Jetzt darf er weder italienische noch maltesische Häfen anlaufen. Ein Flüchtling ist bereits gestorben, Tilman Kleinjung.
Seit gestern Nachmittag liegt der Frachter etwa 45 Seemeilen südlich von Lampedusa. Die Insel ist italienisches Territorium, die Gewässer aber sind maltesisches Hoheitsgebiet. Malta hat gestern auch die Rettungsmaßnahmen koordiniert und das türkische Containerschiff angewiesen, die Boat People an Bord zu nehmen. 154 Flüchtlinge aus Afrika, deren Situation sich von Stunde zu Stunde verschlechtert, so berichtet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Mittlerweile hat auch ein Team von Ärzten aus Sizilien über einen Hubschrauber das Schiff erreicht und sich um die Erstversorgung gekümmert. 10 Flüchtlinge sagen, sie brauchen sofort weitere medizinische Behandlung. Das Flüchtlingsschiff ist zum Gegenstand eines diplomatischen Streits zwischen Malta und Italien geworden. Beide Länder weigern sich beharrlich, die Flüchtlinge aufzunehmen. Der Streit erinnert an die Geschichte der deutschen Kap Anamur. Das Rettungsschiff hatte im Juni 2004 im Mittelmeer 37 Flüchtlinge aus Afrika aufgenommen. Diese durften aber erst 21 Tage später in Sizilien an Land gehen, weil sich auch in diesem Fall Italien zunächst für nicht zuständig erklärte.
Der amerikanische Präsident Obama will alles ganz anders machen als sein Vorgänger Bush. Das wissen wir mittlerweile alle. Jetzt hat die amerikanische Regierung detailliert veröffentlicht, wie während der Regierung Bush Gefangene gefoltert wurden. Wie gefoltert wurde, kann man also offiziell nachlesen. Doch die Folterknechte selbst sollen straffrei bleiben. Dieses halbherzige Vorgehen Obamas findet Kritik, auch im eigenen Land. Anna Engelke.
Die Entscheidung von Präsident Obama, CIA-Verhörexperten nicht vor Gericht zu bringen, stößt sowohl bei Menschenrechtsorganisationen als auch bei Konservativen auf heftige Kritik. Für Organisationen wie ACLU, Human Rights Watch und Amnesty International ist die von Obama angekündigte Straffreiheit für amerikanische Geheimdienstmitarbeiter schlicht unhaltbar. Wenn Verbrechen begangen wurden, müssten die Täter zur Verantwortung gezogen werden, so die Menschenrechtsorganisation. Konservative Kritiker wie der frühere CIA-Boss unter George W. Bush, Michael Hayden, sind der Ansicht, dass die detaillierte Veröffentlichung der harten Verhörmethoden die USA unsicherer machten. CIA-Mitarbeiter wären jetzt Befangener und Verbündete künftig zurückhaltender, wenn es darum gehe, sensible Geheimdienstinformationen zu teilen, sagte Ex-CIA-Chef Hayden. In einer Erklärung verteidigte Präsident Obama sein Vorgehen. Die USA hätten ein dunkles und schmerzhaftes Kapitel in ihrer Geschichte durchlebt und es heißt dort wörtlich, doch in Zeiten großer Herausforderungen gewinnen wir nichts, wenn wir unsere Zeit und Energie mit Vorwürfen aus der Vergangenheit verschwenden. Die harten Verhörtechniken aus der Bush-Zeit hätten das Land nicht sicherer gemacht. Obama erinnerte daran, dass seine Regierung bereits Abstand von den umstrittenen Methoden genommen habe. Dazu zählen insgesamt 14 harte Verhörmethoden, darunter das sogenannte Waterboarding, das simulierte Ertränken von Terrorverdächtigen. Außerdem noch Schlafentzug über Tage, das stundenlange Einsperren von Häftlingen in engen Räumen und Erniedrigungen, wie sich nackt ausziehen. Ziel sei es gewesen, Grauen zu erregen, heißt es in einer Fußnote der veröffentlichten Verhörvorschriften aus der Bush-Ära.
Gestern sollte er losgehen, es passierte aber nicht viel. Heute ging er los und zwar gleich mit einer Überraschung. Der Prozess gegen den Pakistaner Mohammed Ajmal Kassab, der einzige überlebende Attentäter des Massakers in der indischen Stadt Mumbai, bei denen im November 166 Menschen getötet worden waren. Aus Neu-Delhi, Kai Küstner.
Der Terrorprozess in Mumbai hat jetzt so richtig begonnen und nahm sogleich Fahrt auf. Mit folgender Botschaft trat der Anwalt des Angeklagten aus dem Gerichtssaal heraus vor die Mikrofone. Sein Mandant, Ajmal Kassab, wolle sein Geständnis von vor ein paar Wochen zurückziehen. Mit Nötigung und Gewalt hat die Polizei das Geständnis erzwungen. Mein Mandant erklärt, dass er körperliche Folter in Polizeigewahrsam über sich ergehen lassen musste und sein Geständnis also nicht freiwillig war. Der Vorwurf, dass in indischem Polizeigewahrsam Folter an der Tagesordnung sei, ist nicht neu. Die Frage ist, welche Auswirkungen das auf den Prozess haben wird. Natürlich ist der Ankläger und Staatsanwalt von der bedrückenden Beweislast gegen Kassab trotzdem überzeugt. Unter anderem zählen dazu die Videoaufnahmen der Überwachungskameras. Die zeigen den Pakistani, wie er mit T-Shirt, Turnschuhen und Maschinengewehr am 26. November durch den Zentralbahnhof von Mumbai läuft. Der Ankläger sprach von einer Verschwörung, die in Pakistan ausgebrütet worden sei. Kassab hat von einem hohen Offizier gesprochen, der sich um die Vorbereitung der Terroristen gekümmert habe. Kassab war zweimal in einem solchen Trainingscamp. In seinem Geständnis hat er ausgesagt, dass er den Namen des Offiziers nicht kenne und nicht genau wisse, wie die Verschwörung geplant worden war. Indien hatte immer wieder unterstrichen, dass die Angreifer der pakistanischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba angehörten. Die Attentäter hatten im November 60 Stunden lang die Stadt Mumbai mit ihrem Terror überzogen und dabei im Zentralbahnhof, in einem jüdischen Gemeindezentrum und in 5-Sterne-Hotels ein Blutbad angerichtet. Kassab hat ausgesagt, dass Indien gute Beziehungen mit verschiedenen Ländern hat. Um die zu zerstören, mussten wir Amerikaner, Briten und Israelis töten, so seine Aussage. Anders als am Mittwoch soll Kassab heute im Gerichtssaal sehr ernst gewirkt haben. Nicht mehr lächelnd wie damals, sondern schweigsam und mit hängendem Kopf. Die für ihn vorgesehene Anwältin war am Mittwoch vom Gericht nicht zugelassen worden. Jetzt hat Kassab einen neuen Verteidiger und mit dem scheint es auch sogleich eine neue Taktik zu geben. Bis gestern gab es keine Chance für Kassab zu reden. Er stand im Gefängnis unter Druck. Er wusste nicht, dass seine Stimme vom Gericht gehört werden würde. Jetzt hat er ein Medium gefunden und er macht davon Gebrauch.
Berlin ist gestern Nacht an einem großen Unglück vorbeigeschrammt. Im Bahnhof des Stadtteils Karow ist ein Regionalexpress aus Nordbrandenburg auf einen Güterzug aufgeprallt, der vor ihm langsam fahrend unterwegs war. 24 Menschen wurden teilweise schwer verletzt, doch hatten alle Glück, denn der Güterzug führte Behälter mit leicht entzündlichem Gas mit sich. Jetzt ermitteln die Behörden, wie das Unglück geschehen konnte. Annette Miersch.
In dem idyllischen Ortsteil Karow an der nördlichen Berliner Stadtgrenze ist das Zugunglück Thema Nummer 1. Schließlich führt der erhöhte Bahndamm mitten durch eine Einfamilienhaussiedlung. Oben auf dem Wall steht die knallrote, zerknautschte Elektrolok auf den Gleisen. Der erste Wagen dahinter ist teilweise aus den Schienen gesprungen. Unten, nur 20 Meter davon entfernt, tauschen die immer noch fassungslosen Nachbarn am Gartenzaun ihre Erlebnisse aus.
Ja, klar, ich den Knall gehört.
Ich habe telefoniert und stand hier in der Küche am Fenster und habe gesehen, dass ein Zug vorbeifährt, aber der mit einmal anhielt und das gab einen ganz großen Knall. Funken sprühten hier und da habe ich gedacht, es ist ein Feuerwerk.
Ich saß halt auf der Couch neben mir die Katze, auf einmal riesen Bumm. Ich habe den ganzen Abend lang gezittert, aber ich bin immer wieder hingegangen, wollte am liebsten helfen.
Doch bevor Helfer in die Waggons kamen, musste erst der Zug von der Oberleitung genommen werden. Anwohnerin Elke Herzfeld ist Krankenschwester. Auch sie ist gleich nach dem Unglück den Hang rauf zum Zug und hilft einem blutenden Fahrgast.
Die Scheibe, wo er also da lag mit seinem Fahrrad, war total zertrümmert. Er hatte eine Kopfplatzwunde und er hat auch mit mir gesprochen. Und naja, das war nicht so einfach gewesen mit der ganzen Sache. Der Patient hat noch nach seinen Zähnen gefragt, das war für ihn sehr, sehr wichtig. Die hat er verloren und dann habe ich in den ganzen 1000 Scherbenhaufen noch nach seinen Zähnen gesucht und habe die dann aber gefunden. Ja. Da habe ich ihm eigentlich noch eine Freude bereitet.
Die 11 verletzten Fahrgäste und der schwer verletzte Zugführer wurden in einer nahegelegenen Klinik medizinisch versorgt. Der Zugführer schwebt nicht in Lebensgefahr, er ist aber noch nicht vernehmungsfähig. Nach ersten Ermittlungen geht das Bundeseisenbahnamt davon aus, dass er nicht schuld an dem Unglück ist. Sein Signal sei grün gewesen, sagte am Abend ein Sprecher dem ARD-Fernsehen. Die Bundespolizei jedoch menschliches Versagen im Moment noch nicht ausschließen. Sie hat erstmal Beweise gesichert, erklärt Sprecher Mike Gauer.
Insbesondere wurden natürlich hier die entsprechenden elektronischen Datenspeicher sichergestellt. Die sind also in dem Triebfahrzeug. Das ist so eine Art Blackbox in Anführungsstrichen, Datenspeicher, der wird elektronisch gelesen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch schriftliche Aufzeichnungen, die einmal im Führerstand sind, über Streckenverläufe, Protokolle. Die werden sichergestellt, müssen jetzt auch ausgewertet werden. Und wir waren natürlich auch beim Fahrdienstleiter, der für den Bereich hier zuständig ist und haben da auch das entsprechende Material sichergestellt.
Mit stichhaltigen Ergebnissen rechnet Gauer nicht vor Beginn der nächsten Woche. Für die Bergungsarbeiten ist mittlerweile ein Kranzug aus Nordrhein-Westfalen in Berlin angekommen. Er soll die Lok und den beschädigten ersten Wagen auf ein Nebengleis zum Abschleppen heben. Die Arbeiten dauern mindestens bis morgen früh 6 Uhr, so die Bahn. Solange gibt es auch weiter Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr Richtung Stralsund.
Und das war das Echo des Tages. Mein Name ist Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.